Kirschner besticht für mich durch die Intensivität der Farben und durch die Geradlinigkeit seiner Darstellung. Das heißt, man sieht, was er sagen will.
Die Bilder sind sehr lebendig, finde ich. Sehr viel Bewegung, also nicht nur von der Form her, sondern auch von der Farbigkeit.
Ja, die Farbmischung ist schon sehr, ungewöhnlich. Das Herausragende, das Wesentliche irgendwie an seinem Malstil, würde ich sagen.
Und sie sind das, was Betrachtern an Kirchners Bildern sofort ins Auge fällt. Vor allem die Werke seiner Anfangszeit bestechen durch leuchtendes, reines Kolorit. Das Arbeiten mit Farbe lernt Ernst Ludwig Kirchner bereits in seiner Kindheit. Er schreibt später darüber in einem Brief:
Ich habe schon in früher Jugend regelrechten Zeichenunterricht bekommen und mein Vater hat mir sogar eine Zeit lang einen englischen Aquarelllehrer gehalten, trotz der Kosten.
Kirchners Vater, Ingenieur und Chemiker in der Papierindustrie, ist stolz auf seinen kunstbegabten Jungen. Ernst Ludwig ist der älteste von drei Söhnen. 1880 in Aschaffenburg geboren, wohnt er mit seiner Familie in Frankfurt am Main, in der Schweiz und schließlich in Chemnitz. Kirchner besucht das Realgymnasium und fertigt sein erstes Selbstbildnis in Öl. Die Eltern fördern zwar sein Talent, aber als Beruf kommt die Malerei für sie nicht in Frage. Der Sohn soll etwas Anständiges lernen. Kirchner gehorcht widerwillig und schreibt sich 1901 für das Architekturstudium in Dresden ein. Dort trifft er auf Gleichgesinnte. Irmgard Müller, Leiterin des Brücke-Museums in Dahlem.
Ernst Ludwig Kirchner und Fritz Bleil und Karl Schmidt-Rottluff und Erich Heckel. Diese beiden Paare, die waren sehr an Kunst interessiert, haben die Ausstellung in Dresden besucht, haben in der Freistadt gemalt und die haben sich dann eines Tages zusammengefunden, gemeinsame Interessen entdeckt und dann kam auch ganz spontan der Entschluss zur Gründung einer Gruppe.
1905 entsteht die Künstlervereinigung Brücke. Die Beziehung zu seinen Eltern belastet das schwer, denn Kirchner entscheidet sich kurz danach gegen eine gesicherte Existenz als Architekt und für die Unsicherheit des Künstlerberufs. In diesen reingeschnuppert hat Kirchner bereits zwei Jahre zuvor, während eines Aufenthaltes in München. Dort beschäftigte er sich ein Semester lang nur mit Kunst. 1923 erinnert er sich in seinem Tagebuch.
Meinen Studentenwechsel verwendete ich für Malen und Mädchen, die ich auszog, um sie zu zeichnen. Auf der Akademie lernte ich das Aktzeichnen in akademischer Weise verwerfen. Ich arbeitete nur zu Hause, in freier Weise. Oft stand ich mitten im Koitus auf, um eine Bewegung, einen Ausdruck zu notieren.
Pflichtbewusst kehrt Kirchner nach diesem Kunstsemester jedoch nach Dresden zurück. Dort besteht er im Gründungsjahr der Brücke die Diplomprüfung zum Architekten. Ebenso wie Kirchner kommen auch die anderen Brücke-Mitglieder aus gut bürgerlichem Milieu. Sie studieren zwar Architektur, aber ihr eigentliches Ziel heißt Malen. Ihre Ziele formuliert die Gruppe in einem Programm.
Mit dem Glauben an Entwicklung, an eine neue Generation der Schaffenden wie der Genießenden rufen wir alle Jugend zusammen. Jeder gehört zu uns, der unmittelbar und unverfälscht wiedergibt, was ihn zum Schaffen drängt.
Im Gegensatz zum eher verspielten Jugendstil verdrängen die Brücke-Künstler alles Kunstvolle, sowohl im Motiv als auch in der Form. Dargestellt wird das reine, unverfälschte Leben, daraus soll die Kunst ihre Glaubwürdigkeit beziehen. Der Bildaufbau ist großflächig und verbunden mit einfachen Formen. Auf diese Weise gelangen die Brücke-Künstler zu einer derart elementaren Malerei, wie es sie zuvor noch nie gegeben hat. 1912 schreibt Kirchner auf die Rückseite eines Fotos von sich:
E. L. Kirchner, Expressionist, Führer der neuesten Richtung.
Im Mittelpunkt von Kirchners Kunst steht die Darstellung des Menschen. Auf das Studium der menschlichen Gestalt konzentrieren sich Kirchner und seine Brücke-Kollegen vor allem in den ersten Jahren ihrer Zusammenarbeit. Eine wichtige Übung ist dabei das Aktzeichnen. Das Besondere daran erklärt Kirchner-Experte und Kunsthistoriker Lucius Griesebach.
Der besondere Ansatz lag darin, dass man eben die menschliche Figur unmittelbar erfassen wollte, nicht nach traditionellen Regeln akademischen Aktstudiums. Und als Methode zu dieser Unmittelbarkeit hat man sich den sogenannten Viertelstundenakt ausgedacht. Das war eine Übung, dass man ein Modell in seiner Haltung innerhalb von 15 Minuten erfassen musste. Das war auf das gerichtet, was Kirchner immer propagiert hat, eben nicht aus den Detailstudien etwas zusammenzusetzen, sondern etwas vom Großen zum Kleinen her wahrzunehmen. Immer die bewegte Figur im Raum.
Höhepunkt der Aktdarstellungen bei Kirchner ist der 1910 begonnene stehende Akt mit Hut. Ihn hat der Maler selbst zeitlebens als eines seiner wichtigsten Bilder angesehen. Kirchner zeigt auf dem Bild seine erste Dresdner Lebensgefährtin Doris Große, genannt Dodo. In einem Brief an den Sammler Karl Hagemann schreibt Kirchner:
Er hat fast geheimnisvolle Eigenschaften, die in der Farbe liegen und ihn je nach Beleuchtung anders erscheinen lassen. Oft tritt er fast aus dem Rahmen. Meine Frau sagt immer, ich habe kein derartiges Bild einer Frau je wieder erreicht. Vielleicht hat sie insofern recht, als die erste tiefe Liebe des Frauenleibes in dies Bild gekommen ist, die es nur einmal gibt.
Stehender Akt mit Hut zeigt Dodo vor einem gelb-grün bemalten Vorhang. Ihre Nacktheit wird betont durch einen schwarzen, breitkrempigen Hut, eine Halskette und rote Schuhe. Viele Bilder der Dresdner Brückezeit sind bei Kirchner mit dieser Frau verbunden. Und auch noch in späteren Jahren taucht Dodo hin und wieder in Kirchners Werk auf. Als der Künstler 1911 nach Berlin zieht, bricht der Kontakt zu ihr jedoch abrupt ab.
Der Existenzkampf ist sehr hart hier, aber die Möglichkeiten auch größer. Ich hoffe, dass wir viele neue Freunde vom Werte unserer Sache überzeugen.
Diesen Brief an seine Hamburger Mäzene Luise und Gustav Schiefler schreibt Kirchner 1911 aus Berlin, seinem neuen Zuhause. Im Mittelpunkt von Kirchners zweitem wichtigen Lebensabschnitt stehen die sogenannten Berliner Straßenbilder. Sie entstehen zwischen 1913 und 1915. In einem Gesamtwerk von mehr als 1000 Gemälden und unzähligen Pastellen und Zeichnungen nimmt diese Gruppe von nur 11 Bildern einen eher kleinen Platz ein. Trotzdem gelten sie bis heute als das Herzstück in Kirchners Schaffen. Kunsthistoriker Lucius Griesebach beschreibt das Motiv, das ihnen gemeinsam ist.
Das ist eine Großstadtstraße. Auf der einen Seite Schaufenster, auf der anderen Seite die Straße, manchmal mit Autos. Und auf diesem Trottoir zwischen den Schaufenstern und der Straße begegnen sich Menschen. Das sind jeweils im Mittelpunkt Frauen, das sind also Kokotten, also Prostituierte, damenhaft aufgetakelt. Denen begegnen Männer und es geht letztlich um die verdeckte Kommunikation zwischen diesen Männern und diesen Frauen. Die Männer, die immer sogar weggucken. Aber gerade im Weggucken liegt sozusagen die Aufmerksamkeit. Da die Straßenprostitution strengstens verboten war, bediente sich die Straßenprostitution sozusagen dieser Techniken der verdeckten Kontaktaufnahme. Und das ist das Motiv dieser Bilder.
Meine Arbeit kommt aus der Sehnsucht der Einsamkeit. Je mehr ich unter Menschen kam, fühlte ich meine Einsamkeit. Ausgestoßen. Trotzdem mich niemand ausstieß. Das macht tiefe Traurigkeit, und diese wich durch die Arbeit und das Wollen zu verschwinden,
schrieb Ernst Ludwig Kirchner selbst einmal über das, was ihn zum Malen antrieb. Seine Straßenbilder gelten als Höhepunkte der expressionistischen Malerei, unmittelbar vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges.
Man muss sich die Situation des Ersten Weltkrieges vorstellen. Kirchner war ja damals in einem ziemlich desolaten Zustand. Man umschreibt das immer als eine psychisch-physische Krise. Also er hatte sozusagen die Panik bekommen, dass er eben als Frontsoldat ums Leben kommen könnte. Und dann hat er erstmal eine Freistellung vom Militärdienst erreicht durch einen Gönner, dem er da zufällig begegnet ist, 1915 bei seiner Militärausbildung in Halle. Und dann hat er durch Alkohol und Beruhigungsmittel seinen Gesundheitszustand eben so ruiniert, dass er von einem Sanatorium ins andere gebracht wurde.
In dieser Situation suchen seine Freunde nach einem Ausweg für Kirchner.
Einer von diesen Freunden, die sich da um ihn bemüht haben, war eben mein Großvater Eberhard Griesebach. Er war eben in der glücklichen Lage, dass er einen Schwiegervater hatte, der Chef eines Lungensanatoriums in Davos war. Und er hat sich dann mit seinen Schwiegereltern in Verbindung gesetzt, dass Kirchner in die Schweiz einreisen kann und dass er dort in ärztliche Obhut kommt.
Da in Kirchners Militärfreistellung Lungenaffektion und Schwäche angegeben wurden, erschien die Übersiedlung 1917 in den Lungenkurort Davos einleuchtend. Tatsächlich stellten die Ärzte bei ihm eine Abhängigkeit von Beruhigungsmitteln und Morphium fest. Davon loskommen wird der Künstler erst Anfang der 20er Jahre. Noch während des Krieges erhält Kirchner Besuch von dem belgischen Architekten Henri van de Velde. Der schreibt über diese Begegnung:
In Davos fand ich einen abgemagerten Menschen mit stechendem, fiebrigem Blick, der den Tod vor Augen sah. Unter seinem Hemd verbarg er seinen Pass wie einen Talisman, der ihn mitsamt der schweizerischen Aufenthaltsbewilligung vor dem Griff imaginärer Feinde bewahren konnte, die ihn den deutschen Behörden ausliefern wollten.
Nach Beendigung seiner Therapie und dem Ende des Ersten Weltkrieges ist Kirchner wieder in der Lage, sein Leben auf die Zukunft auszurichten. Der inzwischen 38-Jährige richtet seinen Blick von nun an wieder auf Motive seiner Umgebung. Das Leben der Schweizer Bergbauern und die pure Landschaft. In einem Brief an die Malerin Nele van de Velde schreibt Ernst Ludwig Kirchner:
Heute früh, vor Sonnenaufgang, war ein herrlicher Monduntergang. Die Berge ganz blau. Der Himmel rötlich-violett mit rosa Wölkchen und der gelbe sichelnde Mond. Es war einfach toll schön, aber wahnsinnig kalt. Oh, wenn man das malen könnte. Man kann es ja leider mit diesen schrecklichen Farben nicht wiedergeben.
Kirchner gelingt es dennoch, dieses Erlebnis umzusetzen. In dem Gemälde Wintermondlandschaft und dem Farbholzschnitt Wintermondnacht. Den Betrachter weht dabei genau das an, was Kirchner in seinem Brief beschrieben hat. 1921 zieht Kirchners Lebensgefährtin Erna Schilling zu ihm in die Schweiz. Bis dahin hat sie sein Berliner Atelier betreut und geschäftliche Kontakte aufrechterhalten. Seine Bilder werden von immer mehr Kunstsammlern gekauft, zunehmend auch von deutschen Museen. Mitte der 30er Jahre verschlechtert sich Kirchners Gesundheitszustand rapide. Er klagt über Darmprobleme, magert ab und nimmt anscheinend wieder morphiumhaltige Mittel. 1937 hat Kirchner seine erste Ausstellung in den USA. Im gleichen Jahr werden in deutschen Museen sämtliche Kirchner-Werke beschlagnahmt. Sie gelten als sogenannte entartete Kunst und werden ins Ausland verkauft oder vernichtet. In einem Brief an seine Hamburger Mäzenin Luise Schiefler schreibt der Künstler:
Die Zukunft liegt recht dunkel vor uns. Wie sich die jüngsten Ereignisse im Ausland auswirken, weiß man noch nicht. Schaden werden sie dem Ansehen der gesamten deutschen Kunst.
Krankheit, Verzweiflung über die politische Lage und das Bewusstsein, aus der deutschen Kunst ausgeschlossen zu sein, stürzen Kirchner wieder in Depressionen. Frederik Bauer, sein langjähriger Arzt und enger Freund, hat davon später in einem Vortrag erzählt.
Er hat oft mit mir darüber gesprochen. Ich habe immer versucht, ihn zu trösten, aber das wurde mit den Jahren immer schlimmer. Und ich habe ihn noch 3 Tage vor seinem Tod besucht. Und da war es eine unheimliche Stimmung. Und ich hatte ja nicht die Sicherheit, aber doch eine kleine Ahnung, es könnte vielleicht das letzte Mal sein. Und an dem Mittwoch darauf hat er sich ins Herz geschossen.
Ernst Ludwig Kirchner starb am 15. Juni 1938. Er wurde 58 Jahre alt.